Acht Hebel für dich als Online-Händler. Fünf davon sind Hebel, die du direkt in den nächsten 30 Tagen für dich umsetzen kannst, um mehr Umsatz und mehr Profit rauszuholen. Bei den letzten drei Hebeln geht es darum, weiterhin nächste Wachstumsstufen zu aktivieren, weiterhin profitabel zu wachsen, hin zur Marktführerschaft in deiner Branche, in deiner Nische. Neulich kam wieder ein Kunde auf mich zu, den wir damals über einen Guide gewonnen haben. Ich habe nämlich 2024 habe ich einen Händler-Guide, so hieß der bei uns intern, habe ich rausgebracht. Da ging es darum, wie Bartels Körpershop es geschafft hat, um 751% im Vergleich zum Vorjahr zu wachsen. Das Video wurde mittlerweile knapp 30.000 Mal aufgerufen und hat uns wahrscheinlich knappe 200.000 Euro Umsatz gebracht, weil das Video so hervorragend ankam und dadurch einfach sehr, sehr viele Kundenanfragen daraus resultiert sind. Und jetzt habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich bringe jetzt mal eine aktualisierte Version raus, weil sich ja doch die letzten zwei Jahre eine ganze Menge im E-Commerce-Markt in Deutschland, Österreich und der Schweiz getan hat. Und dementsprechend habe ich heute hier acht entsprechende Hebel für dich mitgebracht. Ich will, bevor ich in diese Hebel reingehe, einmal kurz in den nächsten zwei, drei Minuten noch einmal die aktuelle Situation beschreiben, die wir wahrnehmen aus den Händlerprojekten, die wir betreuen. Vielleicht ganz kurz, was meine ich jetzt erstmal, wenn ich von Händlern spreche? Bei Händlern meine ich solche, die Produkte verkaufen, die im Grunde vergleichbar sind, die es also auch woanders gibt. Das heißt, da geht es um den Bosch Akkuschrauber zum Beispiel, den ich auch bei Thom, bei Hagebau oder in irgendeinem anderen Online-Händler, bei irgendeinem anderen Online-Händler kaufen kann. Und dementsprechend habe ich einfach eine Vergleichbarkeit und viele befinden sich dadurch in dem Preiskampf. Ich meine, wenn ich von Händler spreche, aber auch solche Händler, die eben Markenware verkaufen, aber auch Eigenmarken haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel Richtung Kunden von uns gucke, wie zum Beispiel in der Bogensportwelt, die natürlich Markenbögen, Markenarmbrüste verkaufen, aber auch mittlerweile ihre eigenen Marken haben und diese entsprechenden herstellen. Aber was ich nicht meine, sind Kunden wie einen Turbogrün, Olivenzauber, Molekular, Küchenkompane, die reine D2C-Brands sind, die eben reine Eigenmarken, reine eigene Produkte verkaufen. Denn da sind die Logiken, sind die Marktmechanismen ein Stück weit anders als bei einem Online-Händler. Ein Online-Händler hat in der Regel auch nicht irgendwie 100 Produkte, sondern in der Regel 1.000, 10.000, 40.000 Produkte. Und dementsprechend darf das Google Ads Setup auch ein anderes sein. Und eine Sache, die sich in den letzten Jahren im Online-Handel verschärft hat und im Online-Handel von Online-Händlern, ist eben so, dass der Markt die letzten Jahre nicht mehr so krass gewachsen ist. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, es gibt von der HDE einen Online-Monitor, der wird jedes Jahr veröffentlicht und dort sieht man das Wachstum im E-Commerce-Markt. Und dann war es so, dass wir immer ein zweistelliges Wachstum hatten, dann in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sogar ein Wachstum um 23% in 2020 und 19,1% in 2021 auf insgesamt so gut 85 Milliarden Euro Online-Umsatz. Das Ganze ist jetzt aber die letzten vier Jahre nur von 85 Milliarden auf jetzt 92 Milliarden gestiegen. Ja, kann man sagen, hey, sind immer noch 7 Milliarden mehr. Aber wenn man das mal vom Wachstum ausrechnet, wäre das das Wachstum gewesen, was vorher in einem Jahr passiert ist, was jetzt eben in vier Jahren passiert ist. Und es gab das zum allerersten Mal, dass nach den Corona-Jahren das Wachstum von Jahr 2021 zu 2022 sogar negativ war, nämlich minus 2,6%. Da ist nämlich der Online-Umsatz von 87 Milliarden Euro auf 84,7 Milliarden Euro runtergegangen. Wie gesagt, jetzt geht es uns wieder besser. Ja, wir sind jetzt wieder über 92 Milliarden. Aber trotzdem ist der Markt unterm Strich die letzten Jahre nur um 4% gewachsen. Und eben nicht wie in den 2010er Jahren immer irgendwie zwischen 10-20%. Und dazu, wenn man sich jetzt die Anzahl der neuen Händler anschaut, sind gerade in den Corona-Jahren sehr, sehr viele neue Online-Händler dazugekommen, aber eben der Umsatz nicht so stark gestiegen wie die Anzahl der Händler. Und das hat dazu geführt, dass viele Händler am Ende gemerkt haben, Mist, um meinen Umsatz zu halten, muss ich mehr Werbebudget investieren. Das führt natürlich insgesamt zu einer schlechteren Profitabilität. Die Reaktion darauf ist dann oft, wenn ein Händler merkt, ich habe mein Lager voll, mein Umsatz stagniert gerade irgendwie, dass ein Online-Händler anfängt, irgendwie eine Aktion zu machen und zu sagen, hey, jetzt gibt's eine Aktion mit 20% auf einer bestimmten Produktkategorie. Das Problem ist aber, dass Online-Händler in der Regel nur einen Deckungsbeitrag 2 haben von 30%, wenn es hochkommt, vielleicht 40%. Ja, gibt manche Ausnahmen, die auch mal Richtung 50% gehen, aber die meisten sind irgendwie so zwischen 25-40% Deckungsbeitrag 2. Das heißt, nach Abzug von Wareneinkaufskosten, Versandkosten, 2-3% Paymentgebühren, Berücksichtigung von Retourenquoten und Co. bleiben am Ende bei einem Händler nur irgendwie so 25-30%. Im guten Fall auch mal 40% übrig. Wenn ich jetzt aber natürlich als Händler hingehe und ich gebe jetzt meine 20% Aktion raus, dann bedeutet das, dass ich von meinem eigentlichen Deckungsbeitrag die Hälfte oder mehr als die Hälfte weggebe als Aktionsrabatt. Das bringt zwar eine kurzfristige Umsatzspritze, aber meistens bringt es nicht mehr Deckungsbeitrag und nicht mehr Profit. Aber jetzt haben wir ein Ökosystem, wo es nicht nur einen Händler gibt, der zum Beispiel die Bosch Akkumaschine oder einen Akkuschrauber anbietet, sondern es gibt vielleicht noch 7 andere Händler. Und jetzt haben wir einen Kunden, der googelt zum Beispiel nach der spezifischen Bosch Akkumaschine oder nach dem Bosch Akkuschrauber. Und dann googelt er danach und findet über Google Shopping Anzeigen natürlich den Händler, der das ganze Produkt jetzt gerade rabattiert hat. Und wo es das Produkt jetzt nicht für 150 Euro, sondern für irgendwie 110 Euro gibt. Und was passiert natürlich? Plötzlich steigt bei diesem Händler mit dem Rabatt die Conversion Rate an, der Umsatz steigt auch wieder, aber was man dann oft erst 1-2 Monate später merkt, ist, der Profit ist eigentlich gar nicht gestiegen. Ja? Das ist also ein Problem, was der eine Händler dann oft erst etwas später merkt, weil viele Online-Händler, und so ist meine Erfahrung jetzt aus den letzten 8 Jahren E-Commerce, wo wir an die 300 unterschiedlichste E-Commerce-Unternehmen begleitet haben, ungefähr die Hälfte davon Online-Händler. Und meine Erfahrung ist, dass die auch ihre Zahlen nicht immer ganz so spezifisch im Griff haben. Oft sind die fachlich sehr gut in ihrem Produkt, aber oft ist es so, dass die gar nicht, auch weil so viele Produkte sind, gar nicht exakt immer wissen, wie viel Deckungsbeitrag bleibt denn überhaupt bei einer Bestellung am Ende hängen. Ja, und dann gibt es noch verschiedene Variablen, die Versandkosten, die noch sich unterscheiden können, je nach Paketgröße. Und manchmal gibt es ja eine gratis Versandkostengrenze und das macht es dann irgendwie zu kompliziert. Das heißt, dieser Händler, der den Rabatt gegeben hat, der merkt zwar, hurra, ich habe plötzlich eine höhere Conversion Rate, habe höheren Umsatz, aber stellt dann 1-2 Monate später fest, mehr Gewinn habe ich eigentlich nicht gemacht. Jetzt haben wir, wie gesagt, ein Ökosystem aus vielleicht noch 7 weiteren Händlern, also 8 Stück insgesamt. Was passiert jetzt mit den 7 weiteren Händlern? Die 7 weitere Händler, die verkaufen jetzt plötzlich keine Bosch-Akkuschrauber mehr, weil der eine Rabatthändler ja plötzlich von irgendwie vorher 10-20% Marktanteilen jetzt auf 50-60% Marktanteilen hochgeht, fällt sogar auf 70-80% und den anderen den Umsatz wegnimmt, weil er ja diese Rabattaktion fährt. Das heißt, jetzt haben wir diese 7 Händler, die merken jetzt mit 2-4 Wochen Verzögerung, warum verkaufe ich denn keine Bosch-Akkuschrauber mehr? Woran liegt das? Keine Ahnung, aber ich habe jetzt so viel auf Lager, jetzt muss ich auch eine Aktion machen. Und jetzt im nächsten Monat fangen dann an, die anderen 7 Händler, vielleicht nicht alle, aber 3 davon, auch irgendwie eine Aktion zu machen. Und die killen damit auch wieder ihre Marge. Und die anderen 3 Shops, die keine Aktion machen, verdienen oder machen gar keinen Umsatz mit ihrem Normalpreisen. Das heißt, die anderen 3 Shops merken jetzt einen Monat später, scheiße, ich habe ja die letzten 2 Monate gar keine Akkuschrauber mehr verkauft. Also muss ich jetzt vielleicht doch eine Aktion machen. Und am Ende haben alle Händler ihre Akkuschrauber verkauft, aber alle Händler nicht mit 25%, 30%, 35% Deckungsbeitrag 2, sondern vielleicht noch mit 5% oder 10%, weil sie halt irgendwie rabattiert verkauft haben. Und das ist das Problem, so haben die letzten 2 Jahre sehr viele Händler sich gegenseitig gekillt und gegenseitig sich in so eine Abwärtsspirale reingeworfen. Und dafür möchte ich dir jetzt hier 8 Hebel geben, die das Ganze für dich lösen, entweder komplett oder die dein System so steuern, dass du deutlich profitabler wirst. Und das soll jetzt mal hier die Struktur der Folge sein. 8 Hebel. Lass uns mal direkt mit den ersten 5 Hebeln starten, wie ich eingangs gesagt habe, die du in den nächsten 30 Tagen für dich realisieren kannst, die direkt dein bestehendes System besser machen. Der allererste Hebel ist, dass du dein Google Ads Konto, und Google Ads wird bei dir wahrscheinlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Umsatzbringer sein, weil du sollst zwar deine Google Ads jetzt nicht auf einen Zielroas laufen lassen, sondern auf einen Zielpoas umstellen. Was heißt das? Bei einem Zielroas optimierst du ja deine Ads basierend auf einem Umsatz, oft sogar einen Bruttoumsatz, weil viele auch einen Brutto-Conversion-Wert ins Werbekonto übertragen. Das Problem ist, du wirst bei deinem Werbekonto und bei deinem Produktportfolio unterschiedlichste Margen haben. Das heißt, du hast manche Produkte, wo du vielleicht einen Deckungsbeitrag 2 von 10% hast, andere, wo du 30% hast, andere, wo du vielleicht 45% Deckungsbeitrag hast. Jetzt war die Lösung in der Vergangenheit und es war auch die Lösung, die wir mal vor 4 Jahren auch mitkommuniziert und mit angetestet haben, auch bei einigen Online-Händlern, war, dass man jetzt sagt, man packt jetzt die Produkte in bestimmte Margenkategorien und setzt verschiedene, zum Beispiel verschiedene PMAX-Kampagnen auf. Eine PMAX-Kampagne, wo man alle Produkte hat, die 10-20% Deckungsbeitrag 2 bringen, eine PMAX-Kampagne, die eben alle Produkte enthält, die 20-30% Deckungsbeitrag 2 bringen, eine PMAX-Kampagne, die alle Produkte enthält, die 30-40% Deckungsbeitrag 2 bringen und so weiter. Und je nachdem, welchen durchschnittlichen Deckungsbeitrag diese Produkte in der Kampagne haben, definiere ich eine Zielroas. Beispielsweise bei Produkten, wo nur 10-20% hängen bleiben, definiere ich jetzt ein Zielroas von 10, weil ich da ja auch nur maximal 10% Werbung investieren kann bei diesen Produkten. Dann bei der Kampagne, wo ich die alle Produkte drin habe mit 20-30% Deckungsbeitrag 2, definiere ich jetzt vielleicht ein Zielroas von 6 und bei der Kampagne, die Produkte enthalten, wo du eine höhere Marge hast, einen höheren Deckungsbeitrag, zum Beispiel von 30-40%, diese Produkte clusterst du und packst die alle in eine Kampagne und definierst dann auf Kampagnenebene ein Zielroas zum Beispiel von 4. Das war eine Lösung, die viele angegangen sind, die aber sehr, sehr oft zu Fehlern führt. Und wir haben gesehen, wenn wir dann den POAS eingeführt haben, dass das eben zu gravierenden Fehlern führen kann. Was ändert das Thema POAS? Das Thema POAS ändert das, dass du nicht nur den Brutto-Conversion-Wert in dein Werbekonto überträgst, sondern überträgst zusätzlich als weiteres Conversion-Ziel den netto erwirtschafteten Deckungsbeitrag auf einer Bestellung. Das heißt, wenn ich jetzt bei dir den Bosch Akkuschrauber kaufe für 150 Euro und du hast darauf nur 10% Deckungsbeitrag 2, dann bleiben mir jetzt am Ende, also 10% Deckungsbeitrag 2 auf netto, sagen wir mal, bei 150 Euro entsprechendem, ich sage jetzt auch mal, das wäre der Nettoumsatz, dann habe ich es jetzt gerade einfacher, das in einem Podcast zu rechnen, dann bleiben mir bei den 150 Euro 15 Euro übrig für dich. Jetzt kaufe ich aber vielleicht nicht nur den Bosch Akkuschrauber, wo irgendwie 10% übrig bleiben, sondern nachdem ich den geklickt und also auf die Ad geklickt habe und den jetzt auch gekauft habe, kaufe ich vielleicht noch einen Satz Bits und einen Satz Schrauben dazu. Nochmal für irgendwie 50 Euro. Und bei diesen 50 Euro bleiben jetzt aber nicht 10% bei dir hängen, sondern 30%. Das heißt, wir verdienen aus den 50 Euro nochmal 30%, also nochmal 15 Euro. Das heißt, wir haben einen Gesamtwarenkorb aus 150 Euro für die Bohrmaschine und 50 Euro für den Bit, für die Bits und die Schrauben von 200 Euro. Dieser Gesamtwarenkorb bringt uns aber am Ende 30 Euro Deckungsbeitrag 2. Das heißt, am Ende generieren wir 30 Euro Deckungsbeitrag 2 aus 200 Euro. Und jetzt ist das Problem, wenn ich diese Produkte in einer Kampagne habe mit 10-20% Deckungsbeitrag 2, dann ist das Problem, jemand klickt auf den Akkuschrauber mit 10% Deckungsbeitrag 2, kauft noch weitere Artikel, die einen höheren Deckungsbeitrag haben. Das heißt, der Akkuschrauber, der Klick auf den Akkuschrauber war eigentlich sogar deutlich profitabler, als ich denke, ein Werbekonto. Das heißt, ich könnte da sogar noch aggressiver den bewerben, weil die gesamtprozentuale Marge oder der gesamtprozentuale Deckungsbeitrag erhöht wird, dadurch, dass die Leute nochmal Schrauben und Bits dazu kaufen. Wenn derjenige auf ein Produkt klickt, was am Anfang eine niedrige Marge hat, wo ich mit einem hohen Zielroas reingehe, das ist nicht so dramatisch, aber denken wir uns jetzt das Ganze jetzt mal anders. Und wir haben jetzt einen Artikel wie zum Beispiel eine Schraube, wo vielleicht dir sogar 70% Marge hängen bleibt und du bewirbst diese Schrauben mit einem Zweier Zielroas, gibst da richtig Vollgas drauf. Und jemand kauft jetzt aber nicht nur die Schrauben für irgendwie 10 Euro, sondern kauft gleichzeitig noch einen Bosch Akkuschrauber für 150 Euro, dann glaubst du in dieser Kampagne, dass du 160 Euro Schraubenumsatz gemacht hast mit, wenn ich sage, 70% Deckungsbeitrag, das heißt irgendwie von 100 Euro, die dabei hängen bleiben. Nein, aber weil das meiste über die Akkuschrauber hängen blieb, hast du eigentlich nur 20 oder 25 Euro Deckungsbeitrag gemacht. Und deswegen ist es führt es oft zu Fehlern, wenn ich so eine margenspezifische Setup mache, weil eben der Conversion-Wert immer an dem geklickten Produkt hängt. Und wenn eben ich Gemischtwarenkörbe habe, wo jemand sowohl ein Produkt kauft mit einer niedrigen Marge und ein Produkt kauft mit einer hohen Marge, dann wird am Ende der eigentliche Profit verfälscht. Das heißt, was machen wir? Wir führen ein weiteres Conversion-Ziel ein, wo wir hinter jedem Produkt den realen erwirtschafteten Deckungsbeitrag hinterlegen und basierend auf Versandregeln, Paketgrößen, Gewichte und Co. auch nochmal definieren, wie viel Versandkosten hast du am Ende. Und das übertragen wir dann ins Werbekonto. Das heißt, ins Werbekonto übertragen wir einmal deinen normalen Netto- oder Brutto-Umsatz. Und wir übertragen dazu aber nochmal den netto erwirtschafteten Deckungsbeitrag. Und darauf lassen wir jetzt das Konto optimieren. Das heißt, wir wollen jetzt ein Ziel POAS haben, der immer über 1 sein muss. Denn wenn wir einen POAS haben von 1, dann bist du Break-Even. Unser Ziel ist eigentlich immer, dass wir einen Ziel POAS haben von 1,3, 1,5 oder mehr. Hängt ein bisschen davon ab, wie retention-stark dein Geschäftsmodell ist. Wenn du jetzt eher Badezimmer, Heizkörper, Massagesessel verkaufst, dann sollte vielleicht dein POAS auch bei 2 liegen. Wenn du jetzt Hundefutter verkaufst, ist auch ein POAS von 1,3 gut, weil du halt hinten raus über E-Mail-Marketing und Co. auch noch einen größeren Zusatzumsatz und Mehrwert generierst, aus diesem Neukunden generiert hast. Was bedeutet jetzt ein POAS von 2? Ein POAS von 2 bedeutet, dass du aus 10.000 Euro Werbebudget 20.000 Euro Deckungsbeitrag 2 generierst. Das heißt, da hast du jetzt nicht 20.000 Euro Profit, weil du musst von den 20.000 Euro Deckungsbeitrag nochmal deine Werbebudget abziehen. Das heißt, in diesem Beispiel hättest du jetzt 20.000 Euro Deckungsbeitrag 2 minus 10.000 Euro Werbebudget. Damit kommst du auf 10.000 Euro Deckungsbeitrag 3. Und das lassen wir entsprechend so dann optimieren. Ja, das heißt, Hebel Nummer 1, was du machen solltest, du solltest dein Conversion-Tracking so optimieren, dass du ins Werbekonto gleichzeitig die Deckungsbeiträge mit überträgst und dann perspektivisch auch auf ein Ziel POAS optimieren lässt. Wichtig da auch nochmal, wenn du das Ganze umstellst von den Conversion-Zielen, bitte nicht alles und ein komplettes Setup von heute auf morgen auf ein Ziel POAS umstellen, sondern das sollte man schrittweise machen, weil sonst dein bestehendes Setup, was vielleicht auch über Monate oder sogar Jahre auch schon sehr stabil läuft und sehr stabil gelernt hat, dann zu sehr ins Wanken bringst und zu unruhig das Ganze wird und damit kannst du deinem Kampagnen-Setup auch schaden. Ja, das heißt, da muss man wissen, was man tut. Kommen wir jetzt nun zur Hebel Nummer 2. Das ist ein großer Hebel, gerade bei Händlern, die sehr viele Produkte haben, also alles über irgendwie 3000 Produkte und mehr. Denn wenn du jetzt einfach mal dein Werbebudget nimmst und geh mal davon aus, du hast 20.000 Euro Werbebudget, hast aber 10.000 Produkte, dann bedeutet das ja, linear verteilt würde jedes Produkt eigentlich nur 2 Euro Werbebudget im Monat bekommen. Dann ist es völlig logisch, wenn man sich das mal so vorstellt, dass dein Werbebudget ja gar nicht zu wirklich statistisch validen Daten führen kann, weil bei 2 Euro pro Produkt, was soll da an Conversion-Daten im Monat pro Produkt rauskommen? Funktioniert also nicht. Was Google also macht, ist, Google versucht sich weitere Daten zu ziehen, basierend auf denen Google entscheiden kann, ein Produkt funktioniert. Normalerweise sollte Google ja immer nur basierend auf Conversion-Daten entscheiden, ob ein Produkt stark ist oder nicht. Das macht Google aber nicht und muss Google auch dazu noch machen, eben aufgrund dieser Thematik, dass du bei 10.000 Produkten und 20.000 Euro Werbebudget einfach zu wenig Conversion-Daten pro Produkt hast. Was macht Google jetzt? Google optimiert jetzt Produkte oder pusht Produkte nicht nur, wenn sie viele Conversions generieren und einen guten ROAS haben, sondern Google pusht auch Produkte mit einer guten Klickrate. Das muss aber nicht sein, dass diese Produkte immer sehr, sehr profitabel sind. Wir sehen das immer wieder. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel gerade an einen Händler, der so im Gartenbereich unterwegs ist, Gartentische, Blumentöpfe, Blumenkübel und Co. verkauft. Insgesamt war ein Ziel-ROAS von, ich glaube, 5,5 in der Kampagne angesetzt. Und wir hatten super viele Produkte, die 5, 8er, teilweise 10er ROAS hatten. Aber unter den Top 5 Produkten waren 3 Produkte, die über einem 5er ROAS haben. Ich habe es gerade vor mir. Das eine Produkt hatte das Top-Produkt. Hatte jetzt in einem Monat 8.000 Euro Adspend mit einem 5,8er ROAS. Das zweitbeste Produkt hatte 3.000 Euro Adspend mit einem 10er ROAS. Das viertbeste Produkt hatte einen 8,9er ROAS mit 2600 Euro Adspend. Aber jetzt haben wir das dritte Produkt, hatte 2700 Euro Adspend mit einem 3,1er ROAS und das fünftmeiste, also das fünftbeste Produkt, was die Kosten angeht, was am meisten Budget bekommen hat, hatte einen 3,6er ROAS. Das heißt, unter dem eigentlichen Ziel ROAS gewesen. Ja, und woran lag's? Diese beiden Produkte, die einen 3er oder 3,5er ROAS hatten, haben die beste Klickrate von den Top 20 Produkten. Das heißt, sie sind irgendwie relevant, die sind relativ klickstark und Google sagt, ah, okay, dann bewerbe ich die halt stärker. Aber für unseren Kunden waren diese Produkte unprofitabel. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir führen eine Produktmatrix ein. Das bedeutet, wir teilen Produkte ein in Renner- und Penner-Produkte. Das heißt, je nachdem, wie lang deine Customer Journey ist, ziehen wir uns die Daten der letzten 30, 60 oder 90 Tage und schauen an, welche Produkte sind für dich profitabel, welche sind unprofitabel. Und alle Produkte, die profitabel sind, packen wir in eine Renner-Kampagne und schieben in diese Produkte 60, 70, 80% deines Werbebudgets. Alle Produkte, die unprofitabel sind, schieben wir, oder die zu wenig Daten haben, schieben wir in eine Penner-Kampagne, also die meisten werden einfach zu wenig Daten haben, schieben wir in eine Penner-Kampagne und geben darauf 5, 10 oder 15% des Budgets. Hängt ein bisschen von der Anzahl der Produkte ab. Und dann haben wir noch eine, ich nenne es mal Mittelfeld-Kampagne. In diese schieben wir alle Produkte rein, die sich in der Penner-Kampagne so als Lucky Shots gezeigt haben. Die zum Beispiel 8 Klicks bekommen haben, aber 1 oder 2 Conversions. Wo es noch nicht statistisch valide ist, dass sie einen guten ROAS haben. Die schieben wir aber in die Mittelfeldkampagne, wo wir dann vielleicht am Ende nur 20, 30 Produkte haben, aber diese 20, 30 Produkte kriegen 10% des Budgets. Und wenn sie eine bestimmte Budgetgrenze überschreiten, in der Regel so den 2- bis 3-fachen CPA, dann schieben wir diese Produkte hoch in die Renner-Kampagne. Ja? Und so haben wir dann ein Setup, was sicherstellt, dass Google nicht basierend auf irgendwie Klickraten deine Produkte mit viel Budget bespielt und dementsprechend viel Budget ausgibt, was unprofitabel ist, sondern wir haben ein Setup, wo wir 80% deines Budgets garantiert profitabel ausgeben. Und jetzt kommt noch das Beste, diese Renner-Kampagne, die läuft nicht mit einem gedeckelten Budget. Das heißt, wir haben bei dieser Renner-Kampagne vielleicht sogar 10.000, 20.000 Euro Tagesbudget. Bei unserem größten Kunden haben wir hier ein Tagesbudget von 50, 60, 70.000 Euro. Und das gibt der auch manchmal aus. Ja, das höchste Tagesbudget waren 45.974 Euro am 1. März diesen Jahres bei einem ROAS von 6,34. Das heißt, wir haben an einem Tag messbar über Google Ads 291.000 Euro Umsatz generiert. Klingt fast unglaubwürdig. Das Ganze war so, du hast auch einen Screenshot von dem gesamten Performance-Verlauf vom 1. Januar 2026 bis 30. April. Verlinke ich dir nochmal unten in den Shownotes, wo der Guide, den ich jetzt hier gerade dir, ich sag mal jetzt aus dem Gedächtnis vortrage, auch nochmal verschriftlich ist, wenn du das Ganze nochmal lieber nachlesen möchtest. Ja, aber was war da das Setup? Wir hatten eine Renner-Kampagne, hatten hier ein Tagesbudget von 50, 60.000 Euro definiert, aber einen Ziel-ROAS von, ich glaube, 6 war es, glaube ich, definiert und haben gesagt, Google, wenn du in dem Ziel-ROAS-Korridor bleibst, darfst du so viel ausgeben, wie es nur geht. Und das ist gerade, wenn du einen saisonalen Shop hast, der vielleicht wetterabhängig bist, weil du im Outdoor-Camping-Bereich oder ähnliches tätig bist, dann ist so ein Setup halt super, super wichtig. Ja, weil da gerade auch durch irgendwie Tagespeakphasen super viel Nachfrage generiert werden kann. Auch wenn du im Geschenkebereich unterwegs bist und du hast eine Valentinskampagne, Muttertagskampagne oder sowas, dann ist das ein gutes Setup, was man fahren kann. Also Hebel 2 war, führe eine Produktmatrix ein. Hebel 1 war, ROAS im Google Ads Konto einführen. Kommen wir nun zu Hebel 3, den du die nächsten 30 Tage schon realisieren kannst. Und zwar geht es jetzt hier ums Thema Conversion Optimierung. Bei Händlern dürfen wir jetzt das Thema Conversion-Optimierung komplett anders denken als bei D2C-Brands. Bei D2C-Brands ist es so, dass wenige Produkte 80% des Umsatzes machen. Es kann sein, dass ein einziges Produkt sogar 80% des Umsatzes macht. Bei Händlern ist es so, dass wir 3, 5, 10, 40.000 Artikel haben. Und vielleicht der allerbeste Artikel macht vielleicht 10% des Umsatzes aus. Es kann aber auch sein, dass der allerbeste Artikel nur 2% des Umsatzes ausmacht. Und dementsprechend macht es bei D2C-Brands total Sinn, zu Beginn einzelne Produkte im Detail zu optimieren, einzelne Produktseiten, einzelne Angebotsseiten im Detail zu optimieren. Bei Händlern gehen wir komplett anders vor. Wir realisieren zuerst die globalen Hebel. Das heißt, Fehler im Checkout. Irgendwo Versandinfos, die anders geframed werden können oder die einfach auch irgendwo fehlen. Wir führen Vertrauenselemente ein, Trust-Symbole. Wir checken die Suche gegen. Ja, gibt's da irgendwie Suchanfragen, die ins Leere führen, wo Schreibweisen, Synonyme oder ähnliches falsch erkannt werden. Mobile Performance, mobile Darstellung. Die Filterlogik grundsätzlich. Ja, sind Filter richtig aufgebaut? Fehlen vielleicht auch Filter? Als nächstes, wenn wir dann diese globalen Hebel haben, ich habe nochmal das Thema Upsell, Cross-Sell wäre ein Thema. Wie funktioniert überhaupt Upsell, Cross-Sell gerade im Shop? Gibt es einen Post-Purchase-Upsell nochmal? Heißt, wenn ich gekauft habe, dass ich dann auf der letzten finalen Seite nochmal ein Angebot bekomme, was ich jetzt einmalig realisieren kann. Ja, das sind globale Hebel, die ja einen positiven Impact haben auf jedes Produkt. Und dann gibt es Kategoriehebel, die einen positiven Impact haben nur für eine bestimmte Produktkategorie. Ja, das heißt, hier gehen wir jetzt auch priorisiert vor und schauen uns an, welche Produktkategorien machen bei dir den meisten Umsatz. Oft ist es so, dass es so ein, zwei Produktkategorien gibt, die so 30-50% des Umsatzes machen, und diese dann zuerst zu optimieren, ist dann der nächste größte Schritt, indem man hier zum Beispiel einen FAQ-Bereich auf den Kategorieseiten einfügt, das gleichzeitig für die organische Sichtbarkeit, aber auch für die Sichtbarkeit in den KIs wichtig ist, Filter nochmal zu checken, dort auch wirkliche Einkaufsführertexte zu integrieren. Viele Online-Shops haben einfach so einen SEO-Text hingeklatscht, der eigentlich keinen Mehrwert hat für einen Kunden. Wie sieht's aus mit Bundles, die man noch einführen kann? Sind die sinnvoll gestrickt? Das sind so Punkte, die wir uns dann entsprechend anschauen. Das so kurz zum Thema Conversion-Optimierung. Das heißt, hier gehen wir hin, erstellen ein detailliertes Audit, definieren daraufhin basierend die Hebel, priorisieren das klar und realisieren das Ganze innerhalb der ersten 30 Tage. Entweder done for you oder mit deinem Entwickler oder ähnliches. Kommen wir nun zum vierten Hebel, und ich hatte vorhin schon das Thema SEO und Geo angerissen. Bei den meisten Online-Händlern ist Google Ads der stärkste und umsatzstärkste Kanal. Ja, gerade Online-Händler, die halt irgendwo so jenseits der 5 Millionen sind, haben in der Regel oder generieren in der Regel den meisten Umsatz über Google Ads. Ja, kleinere Online-Händler, die irgendwie mal 30, 40, 50.000 im Monat machen und die irgendwie seit 5, 6, 7, 8 Jahren stagnieren, die immer noch, ich sag mal, sorry, aber ein Hobby-Business haben, die generieren oft einen größeren Teil über SEO, aber mit 40, 50.000 Euro Monatsumsatz verdienen eigentlich keiner so richtig Geld. Ja, das heißt, SEO und Geo sind wichtige Standbeine, oft halt bei den größeren Händlern das zweite wichtigste Standbein neben den Google Ads. Und jetzt ist die Frage, was kann ich hier natürlich machen? Eine Sache habe ich vorhin schon gesagt, ist mal zu schauen, wie kann ich die entsprechenden Kategorieseiten optimieren, weil die sehr, sehr oft sehr, sehr gut ranken. Gibt es da entsprechend Hebel? Aber hier nochmal ganz ehrlich zu sich selbst sein. Denn wenn du hier beispielsweise als Möbelhaus antrittst gegen XXXLutz, IKEA, Mömax, Segmüller und noch irgendwelche großen Player, dann ist die Frage, wie kannst du es schaffen, auf das Keyword Kleiderschrank gegen die anzustinken und gegen die zu ranken. Dazu ist es so, dass die organische Klickrate die letzten Jahre immer mehr gesunken ist durch AI-Overviews, dadurch, dass immer mehr Produktreiter reingekommen sind. Und dementsprechend ist dieser Hebel auch leider immer unwichtiger. Weiterer größerer Hebel, der jetzt immer wichtiger wird, der noch nicht ultra wichtig ist, aber in ein, zwei Jahren mit Sicherheit sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Geo. Heißt, hier jetzt schon mal vorzubereiten, dass du in den KI-Systemen gecrawlt wirst. Und was ist da contentmäßig besonders wichtig? Das ist, dass du bei vergleichenden Inhalten dem Kunden hilfst, bei seiner Entscheidung zu helfen. Das heißt, du musst dem Kunden zum Beispiel helfen, bei dir im Shop die richtige Waschmaschine auszuwählen. Das heißt, der muss zum Beispiel vergleichen können, und das nicht über so eine Shopware-Vergleichsfunktion, sondern zum Beispiel Vergleichstabellen über, was ist die beste 9 Kilogramm Waschmaschine, über solche Artikel oder in den Kategorieseiten über richtig gute Einkaufsführer und Vergleichstexte, müssen wir der KI helfen, dass du die richtige Antwort weißt, auf was ist die beste Waschmaschine für den jeweiligen Anwendungsfall. Diese Inhalte, die hostest du jetzt auf deinem eigenen Shop, aber ähnlich wie bei Backlinks im Bereich SEO, sollst du jetzt auch darauf achten, dass diese Inhalte auch auf externen Seiten gelistet sind, weil sich die KIs zunehmend Informationen crawlen, unter anderem aus YouTube, aber auch aus Foren wie Reddit oder aus Newsseiten, aus Vergleichsseiten und Co. Das heißt, hier sichtbar zu sein, wird dementsprechend auch immer mal wichtiger. Eine weitere Sache, und das ist jetzt Hebel Nummer 5. Der Hebel ist jetzt wichtig sowohl für deine Ads und für deine Ads-Performance, aber auch extrem wichtig für deine organische Reichweite, ist die Feed-Optimierung. Und das wird so riesig unterschätzt. Und ich sage es wirklich jetzt mal provokant. Wenn eine SEO-Agentur nicht deinen Feed anpackt, dann hat sie meines Erachtens keine Daseinsberechtigung. Ja, ich wiederhole es gerne nochmal. Wenn eine SEO-Agentur niemals dein Feed angepackt hat, dann hat sie keine Daseinsberechtigung. Dann hat sie einfach nicht gecheckt, was optimiert werden muss. Dann optimiert sie auf Sichtbarkeit, aber nicht auf Umsatz. Denn wenn man sich die Google-Suche anschaut, ist es so, man hat in der Regel bei den transaktionalen Suchanfragen oben die Shopping-Ads. Dann hat man in der Regel darunter nochmal 1, 2 bis 4 Suchanzeigen und darunter dann aber entsprechende Produktlistings. Und diese Produktlistings, da wirst du gelistet, vor allen Dingen, wenn du einen guten Feed hast. Und wenn wir uns die Google-Suche in den USA anschauen, und das ist ja oft das, wo es losgeht, und wenn es dann 6 oder 12 Monate später wäre, die Sache in Deutschland released, dann sieht die Google-Suche bei transaktionalen Suchanfragen in den USA fast aus wie Amazon selbst. Das heißt, bei transaktionalen Suchanfragen entwickelt sich die Suche in den nächsten 1 bis 2 Jahren wie eine eigene Kategorieseite. Und deswegen wird es immer mal wichtiger werden, seinen Feed entsprechend zu optimieren. Das heißt, du musst natürlich die Basics haben, eine saubere GTIN, deine Marke sollte gepflegt werden, eine MPN-Nummer, aber auch alle möglichen Filterfunktionen, Farbe, Größe, Zustand. Dann brauchst du einen du brauchst einen suchmaschinenoptimierten Produkttitel. Ich finde es immer so schlimm, wenn jemand SEO-optimiert sagt. Nur mal so kleiner Funfact am Rande, weil es heißt ja Search Engine Optimization optimierter Produkttitel. Das macht ja keinen Sinn. Aber du weißt, was ich meine. Also du brauchst einen suchmaschinenoptimierten Produkttitel. Ja, der zum Beispiel bestehend ist aus Marke, Produktname, Modellnummer und dann noch anderen Eigenschaften. Ja, du brauchst eine saubere, korrekte Google-Produktkategorie. Du brauchst starke, aussagekräftige Produktbilder. Und das kann dir so viel bringen. Ja, ich habe auch in dem Guide, wie gesagt, der ist auch unten in den Shownotes verlinkt, habe ich mal einen Screenshot reingepackt von einem Kunden von uns. Der hat alleine vom 1. Februar bis 31. März, jetzt halt dich fest, oder falls du am Laufen bist oder so und das dabei hörst oder am Autofahren, dann fahr rechts ran, beim Laufen mach kurz Stopp. Der hat in den 2 Monaten vom 1. Februar bis 31. März haben wir 21.814 Klicks nur organisch über Produkteinträge generiert. Es war eine Steigerung um 2000% im Vergleich zu den Vormonaten. Ja, das heißt, vorher war er eigentlich gar nicht sichtbar und jetzt haben wir 21.000 Klicks oder fast 22.000 Klicks generiert. Das Ganze hatte eine Conversion Rate von 3,4%. Ja, ist okay, ist jetzt nicht so mega hoch, aber okay. Und dadurch sind 721 Käufe messbar entstanden. Wenn wir jetzt von einem durchschnittlichen Warenkorb von 100 Euro ausgehen, war dieser Hebel, den ich dir jetzt gerade sage, 72.000 Euro gratis Umsatzwert in 2 Monaten. Ja, das heißt 36.000 Euro Umsatz zusätzlich aus dem Nichts durch einen optimierten Feed. Und du überlegst noch, irgendwelche Kategorieseiten technisch aufwendig zu optimieren. Du fängst noch an, irgendwelche Backlinks zu kaufen. Nee, optimier einfach mal dein Feed. Das ist der größte Hebel im E-Commerce, wer das nicht verstanden hat. Ich hasse das, wenn Leute das so sagen, aber der hat es wirklich nicht verstanden. Sorry. Ja? Das waren so die 5 Hebel, die jetzt erstmal wichtig sind für die nächsten 30 Tage für dein Fundament. Also, Hebel 1, POAS in Google Ads einführen. Und wenn du andere Werbekanäle hast, dort auch. Hebel 2, Produktmatrix einführen, dass Produkte entsprechend ihrer Profitabilität stärker gepusht werden und Produkte eben nicht vom Google gepusht werden, weil sie eine hohe Klickrate haben. Hebel 3, ja, dass du deine Conversion Rate optimierst, aber hier mit den globalen Hebel zuerst anfängst. Hebel 4, habe ich über SEO und Geo gesprochen, solche vergleichende Inhalte in deiner Seite mit aufbereiten, aber auch auf externen Seiten. Und Hebel 5, ultra wichtig, das Thema Feed-Optimierung. Ja? Nicht nur aus Google Ads Performance, sondern auch aus organischer Performance. Kommen wir jetzt zu Hebel Nummer 6. Und jetzt habe ich drei weitere Hebel, also 6, 7 und 8 für dich, die hingehen, dass du jetzt rauskommst aus dieser Händler-Preisvergleichs-Abwärtsspirale. Und das will ich dir jetzt auch gleich mal an verschiedenen Beispielen auch von Kunden von uns mit einfach mal darstellen. Hebel Nummer 6 ist, dass du raus aus der Vergleichbarkeit kommst, statt jetzt irgendwie im Preiskampf mal mitzulaufen. Und du darfst das Thema jetzt oder das, wie Leute bei dir kaufen, mal wie so einen kleinen Mini-Funnel denken. Es gibt einen Funnel, den bedienen alle Händler. Ich nenne jetzt mal den Produkt-Funnel. Das heißt, jemand hat eine transaktionale Longtail-Suche, sowas wie Bosch GSR 18 Volt 90C Akkuschrauber. Was passiert dann? Dann sieht der Kunde in der Regel viele Shopping-Ads, klickt auf eine Shopping-Ad, was ist der Hauptentscheidungsparameter? Das ist der Preis. Und dann klickt er auf den günstigsten Shop, kauft da. In der Regel hat man auf diese Keywords eine super gute Conversion Rate. Ja, und das ist in der Regel auch profitabel, weil die Klickpreise basierend auf dem Keyword ausgelevelt werden und man durch die hohe Conversion Rates und jetzt aber noch nicht allzu hohe CPCs da immer ganz gut auch Profite erwirtschaften kann. Das Problem ist, wenn andere Händler eben Aktionen fahren auf diese Akkuschrauber, auf diese Akkumaschine und du vergisst dann deine Ads runterzufahren, wenn du eben nicht mehr preiskompetitiv bist, dann verbrennst du da Budget. Und das Problem ist auch, dass dieser Teil oder diese Reichweite natürlich endlich ist, weil das eine sehr longtailige Suchanfrage ist und das suchen einfach nicht so viele. Ja, da hast du vielleicht nachher 50 oder 100 Leute, die das suchen. Dann hast du natürlich noch für jedes Produkt longtailige Suchanfragen, aber das ist irgendwann endlich. Eine weitere Sache ist, was du einführen solltest, und das haben schon mal wenige Händler, ist ein Beratungsfunnel. Gehen wir mal davon aus, jemand sucht jetzt beste Waschmaschine 9 Kilogramm. Ja, dann ist die Google-Suche jetzt ja auch so aufgebaut, dass wir im oberen Teil entsprechende Shopping-Ads sehen werden, dann werden wir Suchanzeigen sehen, dann werden wir verschiedene organische Listings sehen. Jetzt sollte es erst einmal sichergestellt sein durch dein Feed, weil du dein Feed sauber optimiert hast, dass du natürlich jetzt auch nur mit 9 Kilogramm Waschmaschinen ausgespielt wirst, die eben 9 Kilogramm Wäsche vertragen. Jetzt nicht nachher mit einer 7 oder 10 Kilogramm Waschmaschine, das macht dann keinen Sinn. Jetzt ist der Kunde aber, wenn er beste Waschmaschine 9 Kilogramm eingibt, ist er noch so am Vergleichen, am Recherchieren, was ist denn jetzt die beste Waschmaschine? Das heißt, denjenigen jetzt auf eine Standardproduktseite zu schicken, wo ich einfach dann nur diese eine 9 Kilogramm Waschmaschine sehe, führt einfach nicht zu einer Conversion, weil es vorbeigeht an der Suchintention desjenigen. Das heißt, hier kannst du jetzt zwei Dinge machen. Variante 1, du schaltest jetzt eine Ad, das geht dann nur über Suchanzeigen, auf eine Vergleichsseite. Ja, wir selber bei Evolve haben selber verschiedenste Webseiten, verschiedene Fachmagazine, aber auch eigene Vergleichsseiten, auf die wir auch Artikel hosten für unsere Kunden. Und hier könnten wir jetzt zum Beispiel einen Vergleich machen für die Top-Auswahl an 9 Kilogramm Maschinen und dann zeigen, wo man die am besten kaufen kann. Und rein zufällig kann man die natürlich am besten auf deinem Shop kaufen. Und dann komme ich dann weitergelinkt auf deinen Shop. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich leite diesen Traffic aus einer Suchanzeige auf deinen eigenen Shop, aber jetzt auch da auf eine beratende Seite, die mir eben sagt, was ist die beste 9 Kilogramm Waschmaschine, wo ich sage, hey, diese Waschmaschine ist aufgrund des Budgets, also wenn du ein niedriges Budget hast, irgendwie besonders gut. Diese Waschmaschine ist, wenn du mehr Geld hast, besonders gut, weil sie dann besonders energiesparend ist und das zahlt sich vielleicht nach 2 oder 3 Jahren aus und so weiter und so fort. Das kannst du für Suchanzeigen machen. Für Shoppinganzeigen ist es ja nun mal leider so, dass die Leute am Ende auf deine Produktseite kommen. Das heißt, was solltest du jetzt hinbekommen auf deiner Produktseite? Du solltest im unteren Teil deiner Produktseite zum Beispiel eine Vergleichstabelle ergänzen. Das heißt, ergänzen, welche deiner Produkte, die es bei dir im Shop gibt, ist denn jetzt die beste 9 Kilogramm Waschmaschine zum Beispiel. Das heißt, du solltest bei jedem Produkt erkennen, in welche Kategorien fällt ein Produkt rein und dazu eine Vergleichstabelle auf deiner Produktseite mit anbieten. Dann wird deine Conversion Rate steigen, damit gleichzeitig auch deine Geo-Reichweite steigen, weil das ja auch wiederum von Suchmaschinen ausgelesen wird. Du kannst aber auch so mit arbeiten, dass du, wenn das nicht immer unten als Vergleichstabelle geht, kannst du auch so einen Produktfinder auf deiner Produktseite mit verlinken, über den das dann am Ende gelöst wird. Ist oft dann auch technisch eine einfachere Lösung. Eine weitere Sache ist, und das ist auch meine Empfehlung für alle Händler, die so sechsstellige Monatsumsätze machen, spätestens dann in Richtung Eigenmarken zu gehen. Wie ist da der Funnel jetzt? Das heißt, ich habe jetzt die Suche wieder Bosch GSR 18 Volt 90C Akkuschrauber. Das heißt, jemand sucht nach einem konkreten Markenprodukt und das bringt dir ja Traffic, sowohl organisch als auch paid. Jetzt kommt derjenige auf die Produktseite, wo das Markenprodukt sichtbar ist, aber du packst noch im unteren Teil deiner Produktseite eben auch einen Vergleich rein und sagst, hey, es gibt auch die Decker Werkzeuge Eigenmarke, die im Vergleich zum Markenprodukt die und die und die und die Eigenschaften hat und dementsprechend auch ein attraktives Produkt sein kann, nur für dich vielleicht anstatt 150 Euro halt 90 Euro kostet. Aber für dich als Händler hast du wahrscheinlich bei den 90 Euro mehr am Ende Marge und Deckungsbeitrag als bei den 150 Euro, wenn du das Markenprodukt verkaufst. Weil du halt auf deiner Eigenmarke eben 40, 50, 60, 70 Prozent Deckungsbeitrag 2 hast, im Vergleich zu Handelsware, wo du vielleicht nur 10 bis 30 Prozent Deckungsbeitrag 2 hast. Ja, das heißt, das könnte ein Funnel sein, den du dann ergänzt, um deine Reichweite zu nutzen über dein gesamtes großes Produktportfolio, wo Menschen eben über Markenprodukte zu dir kommen, aber dann am Ende doch die Eigenmarke entsprechend kaufen. Dann komme ich nochmal zu einem weiteren Funnel, und zwar ist das Thema Lösungen verkaufen. Geht ein bisschen in die Beratungsthematik, wie dieses Thema mit beste 9 Kilo Waschmaschine. Aber das Ganze nehme ich als Beispiel mal Bogensportwelt als unseren Kunden. Da gibt es einen Beratungsfunnel, da gibt es dann zum Beispiel einen Bogenfinder, der sich gezielt an Anfänger richtet, die jetzt gerade mit dem Bogensport anfangen, wo bestimmte Dinge abgefragt werden. Wie bin ich Mann, bin ich Frau, wie groß bin ich, wie sportlich, wie kräftig bin ich, was dann am Ende für die Zugkraft des Bogens wichtig ist. Mag ich eher Holzoptik oder eher eine Metalloptik? Und das hilft mir dann als Anfänger, den richtigen Bogen zu finden. Das heißt, hier wird über eine Art Produktfinder der Kunde beraten und am Ende kriegt er dann nicht nur den Bogen verkauft, sondern das gesamte Set mit entsprechenden Pfeilen, Köcher und so weiter und so fort. Das heißt, du sollst nicht nur den Kunden beraten, sondern sollst den Kunden überlegen, welche Lösung bietest du an und das entsprechend optimieren. Das können auch Zusatzservices sein. Das kann bei Möbelhändler sein, dass du noch zusätzlichen Aufbau mit anbietest. Die Altgeräteentsorgung bei der Waschmaschine, beim Geschenkeshop, dass ich eben nicht nur bei dir das Geschenk kaufen kann, sondern dass ich auch gleichzeitig noch die Geschenkverpackung dazu kriege, dass ich das Ganze personalisieren kann. Also es gibt super viele Möglichkeiten, wie du eine bessere Lösung verkaufen kannst, als einfach nur ein Produkt. Und so kannst du oft Zusatzartikel platzieren, die eine deutlich bessere Marge am Ende haben. Ja? Oder wenn du Geschenkehändler bist, ich hatte vorhin das Thema, ne, Produktverpackung, aber du hast jetzt zum Beispiel Geschenke in der Kategorie Junggesellenabschiede, ja, dann biete doch ein komplettes Junggesellenabschiedspaket an, wo vielleicht nicht nur irgendwie das Geschenk für die Junggesellen drin ist, sondern auch irgendwie ein Spielchen, die man dann beim Junggesellenabschied gleichzeitig mitspielen kann, weil am Ende ist deine Lösung nicht Geschenke, sondern deine Lösung ist, einen geilen Junggesellenabschied zu kreieren. Und so kann man dann oft noch Zusatzartikel mitverkaufen und raus aus diesem Preiskampf kommen. Kommen wir nun zu Hebel Nummer 7. Ich habe das Ganze jetzt vorhin schon mal kurz angeteasert, ist, dass du Eigenmarken auf bestehender Reichweite aufbauen solltest. Denn du hast schon jetzt bestimmte Produktkategorien, die dir 50, 100, 200, 300, 400.000 Euro im Monat bringen. Und jetzt solltest du die Reichweite auf dieser Produktkategorien nutzen. Die Expertise, die du dir aufgebaut hast, die Expertisenwahrnehmung, auch deine Bestandskunden, die du schon aufgebaut hast, die solltest du jetzt nutzen und an diese Eigenmarken verkaufen. Denn Eigenmarken haben in der Regel einen Deckungsbeitrag 2 von 40 bis 60 Prozent, während ich jetzt bei typischer Handelsware 20 bis 30 Prozent Deckungsbeitrag 2 habe, vielleicht sogar weniger, vielleicht in kleinen Tacken mehr. Das heißt, du hast auf prozentual einen doppelten bis dreifachen Deckungsbeitrag und kannst aber auch die größere organische Reichweite, die Ads-Reichweite, die du schon aufgebaut hast, nutzen, um diese auch mal immer wieder auf deine Eigenmarken umzuleiten. Das solltest du unbedingt machen. Auch hier wieder Beispiele. Ich hatte vorhin Bogensportwelt genannt, die nicht nur irgendwie Markenbögen haben, sondern auch Eigenmarken in Bögen, Armbrüste und so weiter und so fort. Kommen wir nun zum Hebel Nummer 8 oder der dritte, der dich raus aus der Vergleichbarkeit bringen soll. Und hier geht's jetzt in Richtung organischen Videocontent und Retention als unterschätzte Wachstumsquelle. Im Grunde sind sogar zwei Hebel. Denn wenn du jetzt schon eine gewisse Größe erreichst und du hast einen Adspend von 50, 60, 70, 80.000 Euro im Monat, ja, dann macht es absolut Sinn, jetzt mal 10% deines Ad-Spends einfach in organischen Videocontent zu investieren, indem du zum Beispiel dir mal ein Videostudio einrichtest, indem du eine Person vielleicht auch dafür einstellst, in eine Creator buchst oder ähnliches, um jetzt gleichzeitig auf TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dir mehr organische Reichweite aufzubauen. Denn es ist immer schwerer, in der Suchmaschine oben gerankt zu werden. Und selbst wenn du heute auf Platz 3 bist in der Suchmaschine, hast du eine deutlich schlechtere Klickrate, als du sie noch vor irgendwie 2-3 Jahren hattest. Aber immer mehr Menschen sind auf Social Media unterwegs und es ist super easy, organische Reichweite über Videocontent zu generieren. Denk doch einfach mal, wie einfach es ist, über ein Kurzvideo 1000 Aufrufe zu generieren und wie schwer ist es, mit einem Blogbeitrag, den du generierst, 1000 Aufrufe zu generieren. Ja? Das Kurzvideo ist viel schneller produziert, ist viel schneller online, transportiert gleichzeitig viel mehr Informationen. Dementsprechend hier mein Push an in Richtung organischen Videocontent. Kunden von uns, die das super machen, zum Beispiel Konsolenkost, die auf ihrem TikTok-Kanal 67.000 Follower haben, Videos haben, die 50, 100.000 Aufrufe und mehr haben. Die gehen jetzt gerade die Strategie bei Konsolenkost jetzt auch immer mehr in den Einzelhandel reinzugehen. Und auch hier ist es so, wenn die im Einzelhandel, ich war selbst in München dabei, wo sie einen Laden eröffnet haben, da war eine Schlange draußen, 50, 100 Meter lang. Die hatten quasi einen Türsteher bei der Ladeneröffnung, der geregelt hat, dass nicht zu viele Leute in den Laden reinstürmen. Und das Ganze einfach nur aus organischer Reichweite. Und das Ganze kann man aus dem Fluss heraus generieren, bei Pakete packen. In dem Fall war es bei der Ladeneröffnung, haben sie ein bisschen mitgefilmt. Es gab ein Video, das hatte knapp 1 Million Aufrufe. Einfach nur, wo sie die Ladeneröffnung kurz mitgeteasert haben. Ey, hier, schau mal, wir packen hier gerade die Pakete aus und hier das Regal steht noch nicht ganz. Und hier, übrigens, hier sind die PlayStation-Spiele, hier sind Pikachu-Figuren und so weiter und so fort. Und man kann das sehr authentisch aus dem Fluss heraus machen. Weiteres Beispiel, auch wieder hier Bogensportwelt genannt, haben alleine auf YouTube 35.000 Abonnenten, machen hier mit einigen Bogen- und Bogenschießexperten, wenn man das so sagen, also Bogenschützen, machen sie sehr, sehr wertigen Content und eben 35.000 Abonnenten in der Nische Bogensport ist einfach schon mal eine Ansage und darüber generieren sie einmal nicht nur Vertrauen, sondern entsprechend auch einen relevanten Umsatz. Und last but not least, letzter Hebel, man könnte sogar als 9. Hebel deklarieren, das Thema Retention und E-Mail-Marketing. Ich weiß nicht, bei wie vielen Händlern ich mir den Mund schon fusselig geredet habe, dass sie mehr E-Mail-Marketing machen sollen. Die haben oft so einen riesen Hebel, weil die meisten Online-Händler schon eine sehr, sehr lange Historie haben und nicht erst seit 2 Jahren online sind, sondern oft schon seit 10 Jahren, teils 15, 20 Jahren online sind und einen E-Mail-Pool aufgebaut haben von 100.000 und mehr Adressen und diesen nicht zu bespielen, sorry, ist einfach nur dumm. Ja, das ist so ein riesig verschenktes Potenzial und ich habe dir einfach mal so ein paar Benchmark-Werte mitgebracht aus den erfolgreichen Händlern, was die für einen Anteil am Umsatz machen über E-Mail. Ja, natürlich ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel, ich gebe dir mal die schlechteste Kategorie, wenn du jetzt im Bereich Möbel, im Bereich Betten, im Bereich Polsterung, im Bereich Bad, Heizkörper, Sanitär, Massagesessel, Gartenpools, Gewächshäuser, ja, Gewächshäuser vielleicht könnte auch noch gehen, aber Saunen, dann ist das dort so, dass du dort vielleicht 5-10% deines Gesamtumsatzes über E-Mail generierst. Weil, wenn ich jetzt einen Massagesessel gekauft habe bei dir, was soll ich da noch an Zusatzprodukten verkaufen? Wird schwierig. Ja, aber trotzdem sehe ich es immer wieder, dass selbst in diesen Kategorien nur 1 oder 2 oder 3 oder 4% des Umsatzes über E-Mail generiert wird. Und dass dann vielleicht nur einmal im Monat irgendwie eine E-Mail rausgesendet wird und es keine sauberen Flows dahinter gibt. Ich gehe jetzt mal in andere Branchen rein, die so 10-20% des Umsatzes über E-Mail machen können. Da geht es im Bereich Bürobedarf, Werkzeug, Hobby, Mode, Bekleidung, Accessoires. Deutlichst über 20% sind möglich im Bereich Beauty, Kosmetik, Drogerie, Food, Getränke, Gesundheitsartikel, Tiernahrung, Hunde, Katzenfutter, ja, Zoologo Pet Total zum Beispiel als Kundenbeispiel, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, ja. Hier ist E-Mail-Marketing der größte Hebel oft für die Profitabilität auch, weil man hier locker 20% im Kunden, die machen teils 30-35% ihres Umsatzes nur aus E-Mail. Und ich sehe ganz, ganz oft, dass Händler, warum auch immer, hier sich nicht trauen, E-Mails zu verschicken. Sie glauben, dass sie die Leute nerven, dass sie dann irgendwie eine Abmahnung kriegen, weil sie vielleicht nicht ein 100% sauberes Double-Opt-In haben oder die Kontakte noch irgendwie zu alt sind. Dann wurden sie einmal aus der Quelle in die rüber importiert und es gibt nicht mehr eine saubere Doku vom Double-Opt, was auch immer. Ich will jetzt hier keine Rechtsberatung machen, aber ich kann nur sagen, Leute, verschickt so viele E-Mails wie möglich und natürlich sollten die kundenorientiert sein, ihr sollt die Leute nicht zuspammen, aber wenn du gerade nicht in diesem Benchmark-Wert bist, dann machst du das einfach nicht richtig und verschenkst locker mal 10% Umsatz, der ohne Ads generiert wird, der dir damit entsprechend nochmal 3, 4, 5% zusätzlichen Gewinn bringen kann. Ja, und würdest du 3, 4, 5% zusätzlichen Gewinn basierend auf deinem bestehenden Umsatzlevel mitnehmen? Ich hoffe ja. Das heißt, wenn du 1 Million machst, sind das locker mal 30.000, 50.000 Euro, die du an zusätzlichen Gewinn nur aus E-Mail rausholen kannst im Jahr. Ja, und 1 Million ist jetzt ja nicht viel als Jahresumsatz. Ja, auch da gibt es im Dokument einfach mal einen E-Mail-Potenzialrechner, wo du mal dann einen Jahresumsatz reinpacken kannst, deinen aktuellen E-Mail-Umsatz, deinen potenziellen E-Mail-Umsatz, den du da mal rein deklarieren kannst. Und dann findest du darüber heraus, was du gerade im Bereich E-Mail liegen lässt. Auch das und noch mal in den Shownotes verlinkt. Damit wäre ich am Ende der heutigen Folge. Ist etwas länger geworden, jetzt gut 50 Minuten, aber ich glaube gepackt, vollgepackt mit entsprechendem Mehrwert. Ja, wenn du einfach mal mit uns darüber sprechen möchtest, wie wir dich auch unterstützen können, wenn du gerade irgendwo zwischen 1 bis 50 Millionen Euro Jahresumsatz bist und du suchst einen Partner, der dich dabei begleitet, die nächste Wachstumsstufe zu erreichen, dann melde dich sehr, sehr gerne. Wie gehen wir da vor? Du findest in den Shownotes entsprechenden Link dazu, wo du dich einfach mal für ein Analysegespräch eintragen kannst oder gehst einfach auf unsere Webseite www.evolve-digital.de. Dann gehen wir erst einmal in eine fundierte Analyse. Das heißt, wir schauen uns deinen Shop an, wir schauen uns deinen Ad-Account an, schauen uns dein Potenzial an, ganzheitlich in allen Bereichen und definieren darauf eine individuelle Roadmap, die klar priorisiert für dich Sinn macht. Und dann schauen wir, wo kann Evolve dich dabei Full Service unterstützen, sodass du dich zurücklehnen kannst, wir machen alles für dich. Oder wo gehen wir mit dir und deinem Team in Sparring, damit ihr Dinge umsetzt, wir aber im Grunde das Know-how aus jetzt mittlerweile gut 300 Online-Shop-Projekten, knapp ungefähr die Hälfte davon sind Online-Händler, also nicht D2C-Brands, dass wir dir dieses Know-how entsprechend mitgeben können, sodass ihr schneller und richtiger in die Umsetzung kommt und schneller und richtiger Ergebnisse erzielt. Ja, also freut mich da, wenn du dich da einfach mal meldest, dich einfach mal bei uns einträgst, da diesen Schritt wagst und in dem Sinne wünsche ich dir in jedem Fall, also in jedem Fall wünsche ich dir alles, alles Gute und viel Umsatz und freue mich, wenn wir uns vielleicht mal bald persönlich kennen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal, dein Sebastian. Tschüss.